Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.
Guten Abend und herzlich willkommen hier am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Wir haben heute Abend die diesjährige oder die September-Ausgabe des digitalen Salons unter dem Titel DJ AI. Mein Name ist Maurice Stenzel und ich arbeite hier im Forschungsprogramm 2 Datenakteure und Infrastrukturen und beschäftige mich da hauptsächlich mit Fragen der Data Governance. Von Hause aus bin ich aber eigentlich Musikwissenschaftler und habe mich auch in vorangegangenen Projekten mit Musik und digital vernetzter Praxis, Musik und digitalen Technologien im Allgemeinen beschäftigt und freue mich daher umso mehr, dass heute auch mal ein Thema, was sozusagen Musik, Technologie, Digitalität und so, insbesondere eben auch heute unter einem KI-Fokus miteinander verbindet, hier heute auf dem Programm steht. Die Frage, warum manche Musik bedeutend wird, breit rezipiert, gern gehört oder sogar auch kommerziell erfolgreich, beschäftigt MusikerInnen, ProduzentInnen, Plattenfirmen und die Wissenschaft seit jeher gleichermaßen. Dabei ist Musik eigentlich formal relativ simpel. Wir unterscheiden in unserem westlichen Tonsystem 12 Halbtöne, die in Konsonanz oder Dissonanz zueinander stehen. Das heißt also entweder gut oder so ein bisschen schief zusammenklingen. Wir haben Taktarten, die in mathematischen Brüchen angegeben werden und wissen ziemlich genau, welche Akkorde in einer Tonleiter hintereinander sozusagen gut klingen oder zumindest vertraut klingen, ohne wirklich Fragen hervorzurufen. All das lässt sich ziemlich gut formalisieren und auch analysieren. Aber dennoch, die Hitformel hat bislang noch keiner gefunden. Warum ist das so? Kreativität ist dann eben doch weitaus mehr als bloß das Schema F. Es braucht eben dafür auch vor allem das KünstlerInnen-Subjekt, was in einem kulturellen Kontext zu einer bestimmten Zeit eben seine kreativen Erzeugnisse hervorbringt, mit seinen eigenen Weltsichten, mit seinen Vorstellungen und so weiter, die dann in einem kulturellen Raum eben resonieren. Man könnte sagen, bis jetzt. Ich könnte einer AI eine Anweisung geben, auf Basis der Nummer 1-Hits der Charts der letzten 40 Jahre einen Track zu entwerfen, der die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung thematisiert und eine Hymne darauf sein soll, dass wir alle Grenzen überwinden können und alle zusammenkommen können, à la AI made, we are the world. Mit ziemlicher Sicherheit, also mit einem guten Tool und einem bisschen rumprobieren am Prompt, würde da mit ziemlicher Sicherheit auch ein radiotauglicher Track bei rauskommen, der mit ein bisschen Glück und einer geschickten Vermarktungsstrategie auch wahrscheinlich kulturell resonieren würde. Was sagt all das über unser Verständnis von Musik im Speziellen und Kunst im Allgemeinen? Ist KI überhaupt kreativ? Was unterscheidet eigentlich eine menschliche von einer KI-Komposition? Oder ist es eigentlich vielmehr so, dass für uns unser kulturelles Selbstverständnis bedeutend ist, dass bedeutende KünstlerInnen wie Bach, die Beatles oder auch Taylor Swift sich eben mit ihrer eigenen Geschichte in einem bestimmten kulturellen Kontext kreativ entfalten und wir darüber unsere gesellschaftlichen Fragestellungen adressieren und dann auch beantworten können? Was klingt da eigentlich, wenn eine KI einen Klang entwirft? Oder ist das nicht eigentlich sogar eine ziemlich altbekannte Frage, wo doch der überwiegende Großteil aktueller Produktionen im Rechner entsteht und somit eben gar nicht mehr was mit dem zu tun hat, was Menschen mit den traditionellen Instrumenten eigentlich an Klang hervorbringen können? Und wie komponiert eine KI überhaupt? Und was ist dabei mit all den KünstlerInnen, deren kreatives Eigentum eigentlich erst dazu beiträgt oder erst die Grundlage dafür darstellt, dass solche KI-Modelle eben überhaupt eine Vorstellung davon bekommen können, was Musik überhaupt sein kann? Und wie könnte eine faire Vergütung dann auch aussehen? An Musik hat mich immer fasziniert, dass sich an und in ihr immer auch die kleinen und großen Fragen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spiegeln. Auch bei KI und Musik ist das so, denn hier stellen sich ganz grundlegende Fragen von Mensch, Maschine, Kultur, Kunst und Gesellschaft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Diskussion und freue mich auf einen interessanten Abend hier beim Digitalen Salon. Vielen Dank.
Vielen Dank dir. Er muss zum Elternabend. Vielen Dank dir für die vielen Fragen. Ich bin froh, glaube ich, wenn wir einen Teil davon heute Abend hinreichend bearbeitet bekommen. Mein Name ist Katja Weber. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe mit Erfahrung oder vielleicht zumindest mit Fragen. Das wäre hier die Gelegenheit, sie loszuwerden zu unserem Thema. Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden, sagt der Physiker und Science-Fiction-Autor Arthur Clarke. Dieser Satz ist im Hinblick auf jede Menge Technologien zutreffend, aber ich glaube, bei den Anwendungen, über die wir heute sprechen wollen, doch nochmal in einer frappierenden Art und Weise. Also ich glaube, da sind wir, die wir jetzt inzwischen einiges gesehen haben, vielleicht doch noch bereit zu staunen, was da so teilweise passiert. Also alle möglichen Programme schaffen alle möglichen Bilderwelten, Texte oder Audios, wobei ich natürlich als Radiofrau mich insbesondere für das Letztere auch interessiere. Wir sprechen also heute über Musik oder über das Erschaffen von Musik. Wobei erschaffen, müsste man schon anfangen, vielleicht nimmt man so ein bisschen nüchterner das Machen von Musik, so in der zweiten Ableitung. Also Zukunftsmusik in unserer Gegenwart. Die kommt dann aktuell aus Programmen, die heißen Suno oder Udio. Und diese Programme werfen Fragen auf nach Regelungsbedarf und auch die allzeit beliebte Frage, sie klang hier ja gerade sozusagen über die künstlerische Produktion schon an, was ist der Mensch und was kennzeichnet uns überhaupt als schöpferische, als kreative Spezies? Wie gesagt, ihr könnt hier jederzeit Fragen stellen, mit der kleinen Einschränkung, ich müsste es merken, dass ihr das wollt, also winkt oder klingt euch irgendwie ein. Wir haben hier drei Fachleute sitzen mit jeweils unterschiedlichem Zuschnitt, da kann euch bestimmt einer von helfen. Vielleicht ist es Felipe, den ich begrüßen möchte, Felipe Sanchez Luna, er ist Sounddesigner, Mitbegründer des Berliner Kling Klang Klong Studios. Da habe ich natürlich gleich gedacht, ihr versteht euch als Erweiterung oder Aktualisierung der Kling Klang Studios in Düsseldorf, vermute ich, oder? Irgendein Kraftwerkbezug? Okay, das ist generationell bedingt. Ich dachte, okay, was tut ihr jetzt noch zu Kraftwerk hinzu und den Kling Klang?
Das ist ganz vorsichtig gemacht, nee.
Okay, dann erklär doch bitte, was ist denn Kling Klang Klong? Also wofür steht das Lautmalerische?
Es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Im Prinzip war so, ey, wir brauchen einen Namen, irgendwas ein bisschen spielerisch ist und ein bisschen nicht so seriös zu nehmen ist. Mhm. Und wir geben den Inhalt darin. Und irgendwann in den ersten 10 Sekunden von unserem Gespräch war so, ja, irgendwas wie Kling Kling Klong. Und dann haben wir Brainstorm ungefähr 9 Monaten gemacht. Und am Ende so, ey, Kling Kling Klong und das war's.
Das war's schon. Okay.
Nicht viel mehr als
das war's schon. Also das Studio arbeitet nach Selbstauskunft, ich zitiere, mit intelligenten Audiosystemen. Natürlich ist die Frage des Wordings, wovon reden wir denn da? KI, generative Systeme, auch einfach vielleicht so ein bisschen Low-Key-Software, das ist natürlich auch alles zu diskutieren. Also ihr arbeitet an Klangwelten, an Klangerlebnissen, in denen es dann zum Beispiel darum geht, ihr macht sehr viel mehr, ich nenne jetzt nur mal zwei Sachen, die Gewalt oder die Morde, die in deinem Herkunftsland, in deiner Heimat Kolumbien geschehen sind, zu Klangerlebnissen zu verarbeiten, also sozusagen in ein erlebbares Kunstwerk zu verwandeln. Oder aber, um dann vielleicht mit einem erfreulicheren Beispiel noch zu kommen, das Meer hörbar zu machen und zu erleben. Herzlich willkommen, Felipe, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Ja, aber ja. Frederik Döhl ist da, hat sich habilitiert als Musikwissenschaftler, promoviert in Rechtswissenschaft, stimmt das? Habe ich das richtig?
Jo.
Aber es war so ein Thema zum Sampling und Mashup, ne? Also schon auch mit einem Fuß in der Musikwissenschaft. Nee, das war die Habil.
Ja, ist ein bisschen nerdig bei mir.
Ja, genau. Ich fand die Kombination interessant, Musikwissenschaft und Rechtswissenschaft. Und was wird man dann? Zum Beispiel Lehrbeauftragter am Institut für Theaterwissenschaft an der Freien Universität hier in Berlin. Allerdings hatte ich das Gefühl, dein Herz schlägt weniger für Butterpro und Udio, sondern eher für Miles Davis und John Coltrane, weil es gerade funkelnagelfrischen Buch gibt, das heißt Jazz 1959, kleine und große Geschichten aus einem goldenen Jahr. Und der Klappentext sagt mir, der Band vermittele, Zitat, wie wichtig es ist, dem eigenen Gehör zu folgen und die Geschichte einer Musik zu erzählen, auch im Zeitalter von KI und ChatGPT. Da hatte Miles Davis noch keine Ahnung von, aber tatsächlich bringst du es dann zumindest auf dem Klappentext da schon zusammen. Ich verstehe das so, was ich da gelesen habe, dass du davon ausgehst oder zumindest darüber nachdenkst, ob Software oder die Möglichkeiten, die wir haben, nicht nur das Angebot der Dinge, die wir so produzieren können, erweitert, die wir hören können, sondern es verändert auch, wie wir, mit welchen Ohren wir historische Aufnahmen hören. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das spielt eine Rolle, aber im Zentrum des Projekts steht tatsächlich das, womit ich mich beruflich hauptsächlich beschäftige bei der Deutschen Nationalbibliothek. Das heißt, Fragen des Sammelns, des analogen, aber auch des digitalen Sammelns heute, wofür wir halt zuständig sind. Und uns interessiert sehr die Schnittstelle zwischen analog und digital für unsere Kernaufgaben, erschließen, verstehen, wiederfinden, aber auch natürlich, wie sich Kreativität entwickelt, weil das bei uns halt sichtbar ist. Und das war ein Projekt darüber, wo ist denn die Grenze, was schaffe ich haptisch zu lesen, zu gucken, zu hören, gerade so noch. Und darüber hinaus kann ich nur mit digitalen Methoden noch arbeiten und in solchen Grenzbereichen zu verstehen, wo Stärken und Schwächen beider Seiten liegen.
Mhm. So oder so, herzlich willkommen, schönen guten Abend.
Hi.
Und Michael Duderstedt ist da. Er verantwortet seit mehr als 10 Jahren die politische Kommunikation der GEMA, ist also auf dem entsprechenden politischen Parkett in Brüssel und Berlin unterwegs. Die GEMA ist nach Selbstauskunft die größte Musikgesellschaft in Deutschland. Sie vertritt die Rechte von über 95.000 Mitgliedern, also Menschen, die in irgendeiner Weise Musik produzieren, mit Musik arbeiten. Und das Motto der GEMA ist, Musik ist uns was wert. Und was ist ja zum Beispiel vielleicht auch hier heute Abend Diskussionsgegenstand? Stationen davor waren die des Medienreferenten in der CDU-Bundesgeschäftsstelle, in der Werbeagentur und noch weiter davor auch schon wieder diese Studienfachmischung aus Publizistik, Theaterwissenschaft und Jura. Also haben wir, glaube ich, selten hier. Daniel, musst du mir mal helfen. Und dann aber auch gleich zweifach vertreten. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
So, dann würde ich mal gerne Blitzumfrage starten unter euch. Ich habe so in der Vorbereitung so ein Foto gesehen, damit war ein Artikel illustriert. Darauf zu lesen war, Copyright is for losers. Ganz schnell, spontane Stellungnahme, Michael.
Absolut nicht. Also Copyright ist super wichtig und wer sagt, dass das für Loser ist, ist selber der Loser.
Okay, Spontanität ist jetzt bei euch nicht mehr abzuholen. Ihr hattet jetzt schon Gelegenheit, drüber nachzudenken, Philippe. Ist Copyright for Losers?
Nee, gar nicht. Also Copyright ist unglaublich wichtig für den Künstler oder für den Schaffender, sein Werk überhaupt zu schützen.
Von dir kriege ich jetzt auch nicht die Minderheitenmeinung, Frederik, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also okay. Man kann über Detailfragen sich ewig den Kopf zerstreiten im Recht, aber wir haben bis jetzt nichts Besseres, was uns hilft, tatsächlich finanziell über die Runden zu kommen. Ich meine, 95.000 sind einfach echt eine Menge Menschen. Kreativwirtschaft, da hängen über 1 Million dran. Mhm. Das muss man immer mitdenken.
Ich arbeite beim Radio. Alle Musik, die wir spielen, ist GEMA-pflichtig. Was ist denn mit KI-Musik, die wir ja durchaus auch heute hören können? Wohin drücken wir denn da GEMA ab oder lassen wir das bleiben?
Spart dann die GEMA-Kosten, wenn dann nur noch GEMA-freie Musik oder KI-gemachte Musik im Radio laufen würde. Ich möchte eine kleine Korrektur machen zu unseren Mitgliedern. Das sind eben nicht Menschen, die im weitesten Sinne was mit Musik machen, sondern das sind Komponistinnen und Komponisten und Textdichterinnen und Texter.
Urheber.
Also alle die schöpferisch im Musikbereich tätig sind, also die als Erste ihre Idee zu Papier bringen oder hörbar machen, und das sind die Mitglieder und das ist auch das Urheberrecht, worum es geht. Und die Frage ist richtig, alle Musik, die bis jetzt im Radio läuft, wurde von Menschen gemacht, deswegen egal, ob das jetzt deutsche Urheberinnen oder Urheber waren, die ihre Lieder hier komponiert haben und die im Radio laufen, oder aus allen Ländern der Welt, was hier spielt, ist urheberrechtlich geschützt und dafür gibt es Abgaben. Mhm. Und wir sind da und nehmen dieses Geld ein und schütten es an diejenigen aus, deren Werke gespielt wurden. Mhm. Also der Durchlauferhitzer sozusagen, der aber den kreativen Musikurheberinnen und Urhebern dazu verhilft, eben von ihrer Arbeit leben zu können, weil sie dann Geld bekommen für die Nutzung ihrer Werke. KI-Werke sind urheberrechtlich nicht geschützt, das ist richtig. Insofern betreten wir hier auch Neuland ein Stück weit und sehen, dass sich die Musikwelt sehr schnell, sehr dramatisch verändern wird.
Das heißt, bei einer Komposition, die ich aus einem KI-Programm rausgepromptet habe, verdient der Anbieter, weil ich vielleicht ein kostenpflichtiges Abo habe für das Programm, und eventuell verdiene ich als Katja Weber, die das Ding dann ins Radio schickt oder sowas.
Nein, also der Output ist urheberrechtsfrei.
Frei.
Das ist frei verfügbar. Es ist jetzt nicht von Menschen gemacht worden und ist schützenswert. Insofern kann das Lied gemeinfrei genutzt und gespielt werden. Aber darüber sprechen wir sicherlich auch gleich noch. Das sind immer so diese Schwarz-Weiß-Bilder, rein KI entstanden, rein Menschen gemacht. Aber was ist denn, wenn Mensch und Maschine in Interaktion treten und es dann eben auch eine Schöpfungshöhe gibt an Anteil menschlicher Leistung an der Komposition? Dann wird es spannend oder auch komplex, je nachdem, wie man es sehen will.
Genau, damit moderierst du wunderbar den Soundschnipsel an, den wir euch jetzt zumuten wollen. Bitte schön. Da ist das Mischungsverhältnis unklar oder zumindest nicht so eindeutig.
Letzte Woche Kirmes war anders wild. Ich hab mit den Chayas am Autoscooter gechillt. Da hab so. Ich einen Taler hohen
weiß nicht,
aus
wie
der Ferne erkannt.
18-Jährige wir heute Abend hier haben. Verknallt in einen Talerhorn hören wir und man könnte über den Text einiges sagen, der ist nicht unstrittig, aber ich möchte rein formal über diese Schöpfung, so to call, sprechen. Ich habe bei der Vorstellung unterschlagen, Frederik, du hattest schon mal kurz angedeutet, dass du bei der Deutschen Nationalbibliothek arbeitest und da als Strategiereferent beschäftigt bist. Teil der Nationalbibliothek ist das Deutsche Musikarchiv. Ihr seid sowas wie die Arche, die die Sachen einsammelt und aufhebt für alles, was sich Menschen dazu später noch ausdenken wollen. Habt ihr das schon archiviert, verknallt in einen Talerhorn oder fällt das durch den Rost?
Das kann ich gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Da müsste ich den Kollegen fragen, der dafür zuständig ist. Grundsätzlich sammeln wir alles, was an Werken veröffentlicht wird, mit einem Niederlassungsort in Deutschland. Mhm. Das ist ein bisschen eine Herausforderung natürlich im digitalen Raum, das ist allen klar, aber das ist die Grundidee. Und es wird auf Vollständigkeit gesammelt. Das heißt, man kann sich bei uns in den Lesesaal setzen und 500.000 Stunden Musik anhören. Alles, was so gemacht wird, vom Meisterwerk bis wirklich den letzten Schrott. Wir sammeln alles. Und das ist natürlich eine Frage, die mich insgesamt auch interessiert an dem Thema KI, welchen Stellenwert haben die als Kulturgut und dann mittelfristig natürlich auch als kulturelles Erbe. Und dann kommen natürlich Institutionen wie unsere ins Spiel mit Fragen, wie sammeln wir es überhaupt, präsentieren wir es. Das sind auch alles offene Fragen im Fluss.
Jetzt hast du dich gerade ein bisschen rausgewunden. Ist der Kollege zuständig? Weißt du nicht. Aber der Strategiereferent bist ja du. Wie geht ihr mit KI-Kompositionen um? Vielleicht kommt die Software aus den USA, aber das, was ich da reingepromptet habe, kann ja zum Beispiel an einem deutschen Niederlassungsort geschehen sein. Ist das, ob jetzt hohe Kunst oder Schrott, sammelwürdig, rein formal nach den Kriterien? Oder geht da der Ärger schon los, weil die Software ist ja jetzt irgendwie nicht in Berlin programmiert worden?
Ja, ist eine gute Frage. Im Netz ist alles viel schneller in der Entwicklung als unseres. Wir hängen an einem Gesetz, das uns einen Auftrag gibt, wie wir sammeln sollen. Das ist im Moment der Niederlassungsort. Im Moment ist der große Kampf im Musikarchiv überhaupt dazu zu kommen, dass Sachen, die im Netz veröffentlicht werden von Menschen und nur im Netz veröffentlicht werden, was ja sehr viel Musik ist, bei uns landen. Denn wir sind ein Pflichtabgabesystem. Das heißt, wir kaufen die Musik nicht, sondern man muss sie uns geben für dieses Archiv, damit dieses kulturelle Gedächtnis entsteht. Das heißt, wir sind tatsächlich, und das ist ganz oft natürlich so bei solchen schnellen Entwicklungen, eigentlich noch zwei Schritte zurück und wir sammeln die Entwicklung, die für uns als Nutzer groß war vor 10 Jahren, das jetzt ans Laufen zu kriegen. Das heißt, KI ist die nächste große Baustelle, die dann kommt. Das ist wie beim Recht auch immer so ein bisschen eine verzögerte Entwicklung.
Also ich kenne das System der Bibliothek, weil ich meinem Buchhandel gearbeitet habe, das berühmte Belegexemplar, ein physischer Gegenstand, der den Besitzer wechselt und dann bei euch irgendwie ins Depot kommt. Du sagst, das ist noch nicht geklärt. Ich hätte noch eine Frage, ich vermute, die Antwort lautet auch, ist noch nicht geklärt. Wenn ich jetzt reinprompte in mein System, komponiere einen akustischen Solo Mississippi Delta Blues über eine traurige KI, der sich dann in einen Bossa Nova wandelt oder so, ist dann dieser Prompt vielleicht eine schöpferische Großtat von mir oder meinetwegen auch Kleintat, aber hängt da irgendwie Urheberrecht dran? Müsstet ihr anfangen, Prompts zu sammeln?
Ich erwarte nicht, dass das passieren wird. Das, was bei uns landet und das, was mich auch gerade gesagt hatte, was der Anknüpfungspunkt ist im Recht, ist das Werk, was hinten rauskommt als persönliche geistige Schöpfung. Und wie du völlig zu Recht gesagt hast, die reine KI-Sache ist raus. Aber wir sehen natürlich Sachen, Mischverhältnisse passieren, da wo es wirklich spannend wird. Und das wird dann natürlich am Ende auch bei uns landen. Es gab ein schönes Beispiel letztes Jahr, vielleicht der eine oder andere kommen von dem Berliner Fotografen Boris Eldaxen, der einen großen Fotowettbewerb gewonnen hat mit dem KI-Bild. Und es ging gar nicht darum, das zu skandalisieren, sondern Bewusstsein dafür zu schaffen für fotografisches Arbeiten, aber mit anderen Mitteln. Und er hat dann öffentlich erklärt, wie viel Aufwand in die Prompts gesteckt wurde, in die Kombination von verschiedenen KIs. Und das ist natürlich ein wahnsinnig kreatives Schaffen, das, wie er es nennt, halt jetzt nicht mit Licht und Perspektive arbeitet, sondern mit Sprache. Und am Schluss sieht es halt nur auch aus wie ein Foto. Da passiert natürlich wahnsinnig viel. Und das ist dann natürlich auch am Ende für uns relevant als sammelnde Einrichtung.
Mhm. Du sagst Mischformen und genau das trifft zu auf das Stück, das wir gerade gehört haben. Das ist ein Sonderfall. Der Produzent, der heißt Joshua Wakubinger, der hat den Song rausgebracht. Als Produzent nennt er sich Butterbro. Und die Musik hat er so zusammengepromptet. Mit dem Text war er nicht zufrieden, den fand er zu dumm. Da sind dann auch immer so Frakturen drin, also so analog zu Fotos aus der KI, wo dann eine menschliche Hand so 6 bis 7 Finger hat, sind dann da auch so Artefakte drin, die willst du nicht haben, hat das also selbst gemacht. Wie kommt unser Urheberrecht denn mit solchen Mischformen zurecht, mit der Kollaboration von Mensch und Maschine?
Also das ist möglich, das ist ja auch bekannt. Interessant finde ich bei der Geschichte, dass es ja so in den Medien geisterte, das erste KI-Lied, was jetzt in die Charts eingestiegen ist. Und dann hat man ja auch gelesen, dass eben der Text von ihm gekommen ist. Und das ist urheberrechtlich schützenswert. Also das ist ganz normal ein Text von einem Textdichter, der dann auch so wahrgenommen und geschützt werden kann mit Vergütung. Die Musik eben nicht. Das ist von Udio, also wird das auch auf uns vermehrt zukommen, dass es diese ganzen Mischformen gibt, wo man genau hinguckt und dann natürlich extrem spannend, was du gerade gesagt hast mit diesen Iterationen. Wann hat der Mensch das Ruder in der Hand und sagt jetzt nicht nur ein Prompt und der ist kreativ, sondern es gibt zig Iterationen und am Ende das Ergebnis drehe ich noch 5-mal durch einen Fleischwolf und nehme es nochmal mit echten Instrumenten ein, dann ist natürlich die KI wirklich ein Tool, was einen befähigt, so wie der Fotoapparat Fotografinnen, Fotografen befähigt hat, Bilder zu machen, dass man sagt, das nutzen wir und machen Musik und dann muss man auch attestieren, dass der Output entsprechend schützenswert sein sollte.
Darf ich mal was sagen? Weil ich finde das Thema super spannend, weil also etwas, was wir uns vielleicht unser kleines bisschen bewusst machen sollen, ist, dass heutzutage gibt es kein Tool, wo man sagt, mindestens nicht in der Maßen, wo man sagt, ich will den Track haben und kommt dann 3 Minuten den Track raus, wo wir sagen, ist fertig. Es gibt's nicht. Audio und Suno, die machen 30 Sekunden Sachen, die auch sehr schwierig zu prompten sind und das ist die Qualität ist schon ganz schön niedrig. Wenn wir vielleicht K-Pop machen willst, vielleicht funktioniert es, aber dann das nicht. Das heißt, die meisten Sachen, die da draußen sind, was sagt diese KI-Komposition, ist eigentlich mit KI, aber mit vielen Sachen anderen gemacht. Und da frage ich mich, wo geht das hin? Also wie kann man das überhaupt irgendwann kategorisieren und sagen, okay, gibt es irgendwie einen Regler, sagen, okay, das ist mit 10% KI gemacht, mit 20%, vor allem, es geht nicht nur um Suno und Audio, es geht um, okay, ich habe den Text mit ChatGPT noch korrigiert und weiterentwickelt und ich habe noch den Cover noch so gemacht und ich habe noch vielleicht den Bassdrum so gemacht und bla bla und das ist so, ich konnte einen kompletten Track machen, alles generiert von AI, aber alles in Stücke, die ich zusammenbringe. Mhm. Und da frage ich mich, wie will der GEMA das denn so gut machen?
Und hast du auch einen ersten Antwortentwurf?
Nope.
Ist sonst jemand hier vorne?
Nee, ich hätte eine Nachfrage, aber wenn ich die stellen darf, aber die in eine ganz andere Richtung geht.
Also ich bin eigentlich die mit den Fragen, aber ich freue mich auch, wenn ihr euch unterhaltet.
Aber in den Raum, die Frage, eigentlich vielmehr einen Schritt zurück, worüber wir gerade reden, warum sind denn die Systeme eigentlich so gut, wie sie aktuell schon sind und wo kommt das überhaupt her? Das, genau. Also insofern ist wieder für die nächsten Minuten in der Diskussion, warum besteht das überhaupt und ist also möglich, dass wir genau die Fragen uns stellen müssen?
Also an den Punkt werden wir auch noch kommen, aber ich würde dich gerne nochmal fragen, wie ist das mit den Programmen, mit denen ihr arbeitet? Also ich zitiere nochmal hier Butterbro, der hat im WDR gesagt, die Firma, also die Softwareanbieter, die kriegt nur die Gebühren für das Abo, das ich abgeschlossen habe, ansonsten liegen die Rechte an dem Song bei mir. Das steht so in den Verträgen. Wie ist das bei euch im Studio? Das, was dann nach diesem, ja, wie du es gerade beschrieben hast, eventuell recht komplexen Prozess, der durch mehrere Schleifen läuft, rauskommt, wem gehört das Ding?
Uns. Ganz klar uns. Das ist, also wir komponieren und das, was wir schaffen, es geht so eine extrem lange oder einfach nur lange durchgedachte konzeptionelle Prozess. Also wir machen nichts einfach so, okay, wir machen Musik und was auch immer rauskommt mit einem Prompt, da gibt es sehr viel Zeit und muss man auch sagen, dass das, was wir machen und so, wie wir agieren, Tools wie Zoom und Audio sind weit noch nicht von, dass wir es benutzen können. Mhm. Was man sagen kann, ist, dass unsere ganze Satellitenarbeit um uns, unsere Arbeit, also was konzeptionell und Texten und E-Mails und Visuals und teilweise auch Inspiration und so, das ist komplett mit KI mittlerweile. Aber der Kompositionsprozess ist, würde ich sagen, fast 100% menschlich bei uns momentan, mhm. weil die Qualität noch nicht da ist.
Und weißt du denn, also um die Frage von Michael da nochmal fruchtbar zu machen, anhand welcher Daten die Systeme, die ihr nutzt, trainiert worden sind?
Also wir haben schon ein paar KI-Werke gemacht. Da weiß ich, okay, jetzt hier haben wir einen Sound und da kommt ein Sound. Wir haben ein Stück, das heißt mit dem Reverb, das so gemacht ist. Aber wir haben selber das programmiert und selber die Datensatz gemacht.
Also das heißt...
Es ist komplett von uns.
Also auch der Ur-Ur-Ur-Datensatz, genau. Das ist nicht in der achten Ableitung dann doch genau. Irgendwie von wem anderes?
Das haben wir damals mit ganz, ganz alter Technologie, mit super naiv ganz wenigen Datensätzen gemacht. Genau. Oder zum Beispiel das, was für der Oper haben wir auch es optimiert mit unserem Datensatz. Aber das war eigentlich ChatGPT, wo wir eine Art und Weise gefunden haben, mit dem musikalisch zu sprechen. Aber tatsächlich haben wir noch nicht ein Tool genutzt, so wie Zoom oder Audio, für unsere professionelle Arbeit.
Und du sagtest gerade, komponiert wird bei euch komplett auf der menschlichen Festplatte, aber das Inspirieren und vielleicht auch das Optimieren, dann so beim Mischen und so weiter, das ist technikbasiert oder technisch generiert?
Ja, also es gibt sehr viele Schritte, aber es gibt zum Beispiel selber, ich bin zum Beispiel Legastheniker. Es tut mir sehr schwer, so einen Text zu schreiben ohne Fehler, da ist komplett KI drin und ich nehme Ideen und Sätze, die funktionieren besser und mache es drin und so kann man Ideen richtig ausdrucken. Und obwohl ich die Idee nicht schaffen lasse, sondern einfach nur meinen Text korrigieren, das Einfluss auch, wie meine Kreativität in diesem Text sich auch befindet. Oder wo es extrem gut gerade ist, ist bei der Programmierteil. Wir haben einen starken Technologieteil, wo wir auch coden und sehr viel programmieren. Und solche Sachen wie der GitHub von Copilot von GitHub ist fantastisch.
Jetzt kennen wir aus diesen ganzen bildgebenden Programmen das Ansinnen, das machen Künstler, Künstlerinnen auch, dass sie ihre Fotos, ihre Gemälde, ihre künstlerische Produktion sperren lassen und sozusagen sagen, hier KI oder KI-Trainer, kannst du alles nutzen, aber mein Zeug nicht. Gibt es das auch für Musik? Also kann ich als Künstlerin, als Sängerin, Musikerin in irgendeiner Weise so ein Imprint in meine Dateien bringen, der... dem trainingswilligen Programm sagt, hiervon lässt du die Finger?
Jein. Ein entschiedenes Jein. Also eine Sache, ein Mitglied von uns, ein Komponist, der hat mal gesagt, was dieses ganze Einlesen von Musikwerken in die KI-Systeme angeht, es fühlt sich so an, als hätte man uns beraubt und hätte mit der Beute eine Maschine gebaut, die uns die Arbeitsplätze wegnimmt. Also das ist ja das System bei den großen Anbietern, dass man erstmal das gesamte Internet abgesaugt hat, als Trainingsdaten in die Systeme eingelesen hat und auf der Basis jetzt die Geschäftsmodelle anbietet. Und das war alles in so einer Zeit, wo das rechtlich okay war, weil es noch nicht die Mittel gab, sich dagegen zu wehren. Also der Schaden ist schon aus Sicht der Urheberinnen und Urheber entstanden. Und jetzt kann man einen sogenannten Vorbehalt erklären, was du ja gerade gefragt hast, also ein Opt-out und kann sagen, ich möchte das aber nicht. De facto ist es eh schon passiert, also kommt es zu spät. Und dann ist die große Frage, worüber politisch, juristisch auch gerade diskutiert wird, wie erkläre ich denn den Opt-out? Also wir als GEMA haben von unseren Mitgliedern das okay bekommen, dass wir stellvertretend für alle Mitglieder ein Opt-out formulieren. Wir haben aber in dem Sinne nur die Urheberrechte, also die Rechte an der Komposition und am Text und erklären dafür den Opt-out. Aber dann gibt es ja noch die Aufnahmen, die in der Welt sind und demzufolge müssten alle Streaming-Anbieter, Spotify und Co. müssten unseren Opt-out auch miterklären, damit wirklich gesichert ist, dass diese Werke nicht genutzt werden zu Trainingszwecken. Mhm. Und Spoiler für danach, wir wollen das eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, etwas zu verbieten und sagen, weil ich ein Opt-out machen kann, mache ich das, um es zu verbieten. Wir wollen, dass es genutzt wird, aber wir wollen eine Vergütung dafür, für unsere Mitglieder, für die Kreativschaffenden. Und deswegen müssen wir diesen Weg gehen, dass wir erst verbieten und dann in Verhandlungen treten, was Lizenzmodelle angeht.
Und da muss man auch sagen, dass es Thema, der gerade sehr, sehr, sehr aktuell ist, weil es kam diese Studie, die vor der EU präsentiert wurde, am 14. September, wo der Benutzung dieser Werke als Data- und Text-Mining irgendwie gezählt hat, mhm, weil es so wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, egal, kann man das verbieten, aber sagen, ey, das ist eher für die Wissenschaft, kann man machen unter diesem Gesetz. Was jetzt Anfang September würde, diese zwei Deutsche haben vor der EU präsentiert, dass der Nutzung von Musik für den Training von KI ist nicht das gleiche als Data und Text Mining. Und dass es tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung ist.
Ich bin froh, dass du das, Michael, eben noch ergänzt hast mit, wir wollen es eigentlich gar nicht prinzipiell untersagen, weil da würde sich gleich die moralische Frage natürlich anschließen. Wenn ich meine Werke in der Weise fundamental schützen lasse, müsste das ja auch bedeuten, dass ich die entsprechenden Systeme nicht nutze. Also ich kann ja nicht sagen, von meinem Zeugs lässt du die Finger, aber was bei den anderen passiert ist, ist mir wurscht, damit arbeite ich gerne. Kann ich denn in irgendeiner Weise, Frederik, vielleicht weißt du das auch, kann ich in irgendeiner Weise ermessen, welches Programm anhand welcher Datensätze trainiert worden ist? Oder müssen wir davon ausgehen, dass Pi mal Pamme die Aussage von Michael stimmt, das ganze Internet ist da drin?
Die KIs, die ich kenne, kann man das nicht retrospektiv sagen. Du kannst auch nicht sagen, wenn du es gepromptet hast und dann Song XY hergestellt hast oder Foto oder Text, dass das auf dem Material basiert. Das ist halt ein Massengeschäft. Ne? Das ist völlig klar, das ist der Witz der Sache. Deswegen, theoretisch, wenn die wissen, was sich reingezogen haben, wahrscheinlich bei Internetsachen auch nur grob in Größenordnung, wenn es jetzt nicht spezifiziert ist auf dem Thema und man mit bestimmten Daten arbeitet. Nee.
Jetzt muss ich aber, ich meine, du arbeitest in der Wissenschaft, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe, muss ich die Quellen benennen. Gibt es nicht in irgendeiner Weise so einen Beipackzettel, der mir erklärt oder der auch den Anbieter verpflichtet, mir zu erklären, auf welcher Grundlage sein Medikament, seine Software wirkt und arbeitet?
Also in der Wissenschaft war es auch großes Chaos dazu. Ich war gerade letzte Woche im BMBF im Rahmen vom Forschungsprojekt und da waren viele Kollegen da, die sich zu diesen Fragen beschäftigt haben. Und meine Uni zum Beispiel ist das ganz pragmatisch, das letzten Juli freigegeben worden, Chatbots zum Nutzen für Hausarbeiten. Meine Studis jetzt im Winter können bis zu 100% damit machen. Sie müssen es nur ausweisen, wie eine Fußnote. Ich habe für das, mit das und das gearbeitet und sie tragen die Verantwortung für den Inhalt. Das heißt, für mich ist da jetzt eher die Challenge, Ihnen das, was du beschrieben hast, beizubringen, nicht was kann es und was kann es nicht. Es kann nämlich wahnsinnig viel nicht. Es kann aber auch ein paar Sachen, das ist sehr gut. Es kann Ihnen zum Beispiel helfen, dass die Sprache besser wird, dass die Sachen besser lesbar sind, besser recherchiert wird. Aber es kann halt auch sehr viel nicht, gerade wenn die Sachen komplexer werden. Und das ist im künstlerischen Bereich nicht anders. Das heißt, da liegt die Herausforderung tatsächlich im Moment so ein bisschen in einer anderen Stoßrichtung, eher Stärken und Schwächen zu verstehen und dann entsprechend danach zu handeln.
Auch wenn ich, also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, in ein paar Jahren, wenn wir alle, jede Musik, die raus ist, irgendwie mit KI gemacht werden, irgendeine Form oder Art wird KI integriert sein. So wie in ein paar Jahren, wenn wir, oder in Monaten, werden wir alle in unsere Words und Pages einfach KI wird die ganze Zeit integriert sein. Und in das System, die wir benutzen, wie Pro Tools, Ableton und so weiter, das wird alles da drin sein. Und es wird unglaublich schwierig zu sagen, das war nicht KI oder ohne KI gemacht. Mhm. Und am Endeffekt wird es so ein Stempel, der überall sein wird. Und die Frage ist, wofür, wenn es überall was gibt.
Meinst du nicht, dass das vielleicht auch die Gegenreaktion gleich in sich birgt? Also so wie wir jetzt alle Lebensmittel ohne dies und ohne das kaufen können, dass es dann auch so Steinzeitmusiker gibt, die sagen, ey, bei mir ist noch nicht mal Strom dabei.
Das ist bestimmt so, wie diese Musiker, die auch gerne mit Analog-Tape noch arbeiten, aus Gründen, die selber verstehen und auch sehr charmant sind. Aber am Endeffekt glaube ich, das wird einfach so ganz normal. Und ich glaube, ein großes Problem, das wir haben, oder ein großes Thema für mich, ist die Tatsache, dass wir das einfach KI nennen.
Mhm. Wie sagst du denn?
Ich habe kein anderes Wort, aber das ist im Prinzip einfach eine wirklich sehr sehr intelligenten Algorithmen, die statistisch und Wahrscheinlichkeit machen. Und dass wir als AI gemacht haben, das hat sofort in unserem Gehirn zu denken, okay, lass uns vergleichen mit dem Mensch und mit der Intelligenz und Kreativität. Das war einfach ein geniales Marketing-Benamen.
Wir sprachen ja eingangs schon kurz drüber, oder ich sagte, natürlich müssen wir uns im Grunde auch, das macht ja die Diskussion immer so schwierig, erstmal auf ein Vokabular verständigen. Ne? Je nachdem, wie hoch ich die Sache hänge, umso größer oder kleiner ist sozusagen auch das Drohpotenzial da drin. Ich würde gerne eure Vorschläge hören. Wovon sprecht ihr, wenn ihr von diesen Systemen sprecht?
Also ich fand es sehr interessant, wir hatten eine Vorlesung am IBI der Humboldt, also Bibliothekswissenschaftsinstitut, dieses Semester, hatten jede Woche einen anderen Fachgast da, der mit diesen Sachen arbeitet. Und es war ein Kollege aus den USA da, der hat ein großes Forschungsprojekt, das heißt Viral Text, könnt ihr mal nachgucken. Das ist Zeitungsforschung im 19. Jahrhundert, historische Forschung. Und der sagt dann irgendwo an irgendeiner Stelle, er könne das Wort KI nicht mehr hören. Was das ist, ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, Stochastik. Und das ist sehr leistungsstark, vor allem in der Entwicklung von Ähnlichkeit. Das heißt, das, was du haben willst und schon weißt, was du haben willst, davon kann es dir in einer guten Qualität mehr bieten. Und das hilft ihm für die Forschungssache und das sehen wir auch im kreativen Output. Und das ist halt eine ökonomische Herausforderung, weil für manche Standardlösungen, wo es halt nicht auf besondere Kreativität ankommt, wo das musikalisch vielleicht auch nicht unbedingt gehört werden soll, weil es irgendwo im Hintergrund ist, haben wir noch Sound und die Werbemessage, was auch immer, ist es auch eine ökonomische Herausforderung. Aber deswegen das Intelligenzwort, wir sind einfach wahnsinnig weit weg von dem, was wir eigentlich als Kreativität verstehen. Und das fand ich einen guten Begriff, mit dem ich arbeite. Es ist Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Damit käme sogar ich ins Spiel. Da in der 9. oder 10. Klasse, als dann endlich mal in Mathe Stochastik dran war, hatte sogar ich ein leichtes Hoch in diesem Fach.
Es war für was gut.
Genau. Also dafür war es auf jeden Fall gut. Würdest du zustimmen, Michael, Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, geht das klar? Und dann Zusatzfrage, um das Feld noch ein bisschen zu erweitern. Wenn wir von Wahrscheinlichkeit reden, von Stochastik, im Grunde von Prognose, dann brauchen wir nicht von Kreativität reden, oder? Das ist was anderes.
Am Ende reden wir hier von handfesten Geschäften und Geschäftsmodellen. Also ich möchte nicht Werbung machen, aber ich mag das Wort Co-Pilot, Co-Pilot, weil es zumindest signalisiert, dass es eine Pilotin, einen Piloten geben muss und eben ein Tool, was assistieren kann.
Beigeordnet ist.
Ja. Und dann die andere Sache, wie nennen wir das, welchen Namen geben wir der ganzen Entwicklung, ist dann auch immer so, über welche Zahlen reden wir. Und das wollte ich auch nochmal in den Raum werfen, dass wir Anfang des Jahres, weil wir als GEMA für unsere Mitglieder auch wissen wollten, wie funktioniert der Markt, worüber reden wir. Da haben wir einen Studienauftrag gegeben bei Gold Media, die wir Anfang des Jahres vorgestellt haben. Und da wurde eben untersucht, viele Dinge, aber unter anderem auch die Wertschöpfung von KI und Musik, Anwendungen und dass die extrem dynamisch wachsen in den Milliardenbereich in den nächsten 4 Jahren, was die Umsätze angeht und dass hier eben politisch das große Thema ist, was gelöst werden muss, dass wir das Einlesen musikalischer Werke schon hatten, ohne eine Vergütung, ohne eine Entschädigung. Parallel dazu in den nächsten 4 Jahren gehen die Umsätze in den Milliardenbereich, was Udio, Suno und wie sie alle heißen, Boomi machen. Auch über Boomi könnte man noch viel sagen, was da gerade im Streaming-Bereich passiert. Aber da werden Milliarden mit verdient und auch da bis jetzt keine Entschädigung für diejenigen, die die Musik machen. Und dann, weil du meintest, gibt es so eine Rückbesinnung auf Gitarre und Gesang am Lagerfeuer. Wenn das passieren würde, wäre es gut. Es kann nämlich sein, dass wir dann nicht mehr über das Geld reden, sondern über Existenzen, weil viele sagen, es macht keinen Sinn mehr, ich habe kein Auskommen mehr im kreativen Bereich, ich mache was ganz anderes. Und das ist das Drama bei der ganzen Diskussion, wenn wir diese Entwicklung sehen. Und natürlich befähigt es Kreative, schafft es neue Arten von Kreation, aber es vernichtet auch ganz viel bestehende Wertschöpfung im kreativen musikalischen
Bereich. Da möchte ich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber wir tanzen ja jetzt schon die ganze Zeit, du sagtest gerade ökonomisches Modell vor allen Dingen, wir tanzen ja die ganze Zeit um die Frage einer fairen, sinnvollen, allen einleuchtenden Vergütung. Ich nehme erste Entwürfe. Wer hat da eine Idee?
Man kann sich ja verschiedene Sachen abgucken, die für andere Sachen schon am Markt sind, wo solche Sachen gelöst sind. Klar, es ist ein Massengeschäft, wo wir nicht mit Einzelfalllizenzierung am Ende werden arbeiten können, was da drin ist. Aber es gibt ja solche Pauschallösungen. Ich muss nur als Kind hatte ich diese tollen Kassetten, wo ich Musik aufgenommen habe, da war eine Abgabe drauf. So einen Weg kann man gehen, aber man kann natürlich auch das, was du angeschnitten hast, wo man eher will, sozusagen riesige Rechtepakete, was ihr ja habt, pauschal sozusagen en bloc zu lizenzieren, das ist natürlich auch ein Weg, der Rechtssicherheit bringt, wo dann die KI-Firma sagen kann, okay, das GEMA-Zeug haben wir und das ist ja genug, ne? Damit kann man es machen und dafür aber, was weiß ich, einen Anteil zahlt oder was immer Lösung findet. Da kann man sich natürlich verschiedene Modelle überlegen, die das Problem lösen, dass das Klassische, was das Urheberrecht eigentlich will, nicht eine Einzelfalllizenzierung, wenn keine Ausnahme wie eine Schranke greift, keinen Sinn macht zu denken, wenn es um Massendaten geht.
Also im Grunde eine GEMA auf diese Anwendung, oder? Dein Beritt.
Ja, aber schon also als Lizenz, dass wir natürlich jetzt sagen, wir haben den Vorbehalt erklärt und wenn ihr es trotzdem weiterhin nutzen wollt zum Feintunen und zum Output generieren, dann müssen wir in Lizenzverhandlungen gehen und müssen einpreisen, dass die Daten eingelesen wurden und werden und dass der Output auch menschlich gemachte Musik verdrängt, ersetzt und das entsprechend einzupreisen ist. Und so muss eine Lizenz aufgesetzt werden, dass man sagen kann, dann könnt ihr auch kollektiv Repertoire rechtssicher nutzen. Und das ist ja genau das Gute, dass wir hier nicht über Einzellizenzen reden, Millionen Einzellizenzen mit jedem, der Musik macht, sondern dass man dann kollektiv das gesamte GEMA-Repertoire anbietet und alle Verwertungsgesellschaften weltweit könnten Ähnliches machen, dann hätte man Rechtssicherheit. Die Frage ist, ob die Gegenseite das auch so einen mit offenen Armen empfängt und sagt, das machen wir jetzt oder welche Wege man da gehen muss.
Ist das realistisch, wenn man denkt, dass eine Datensatz kann Millionen von Künstlern beinhalten und sagen, okay, muss man diese ganzen Millionen schon zahlen und auch wenn es ein Cent ist, einfach so ein paar Millionen rausgeht, wird das wirtschaftlich für die Leute, die das machen, überhaupt möglich?
Also wenn wir was können, ist das Massenlizenzierung und Verteilung. Also insofern natürlich ja, aber es ist komplex. Es ist natürlich noch mal mehr als die Daten, die man von Streaming-Diensteanbietern geliefert bekommt und das zu prozessieren und zu verarbeiten. Absolut, es ist jetzt...
Da kann natürlich die KI dann helfen, ne?
Wenn die Lizenz eingelöst wird und beglichen wird. Okay.
Ich würde vielleicht gerne eine Sache noch anführen, die ich schon wichtig finde zu verstehen in diesem ganzen Komplex, weil du hast natürlich völlig recht, es werden gewisse Marktsegmente sind unter Druck und das ist immer so mit technischen Veränderungen. Wenn ich überlege, als es losging, mein Promotionsthema damals in Musikwissenschaft, das spielt um 1900 bei dem Medienwandel und da gab es 70 Milliarden Artikel darüber, dass die Musiker klagen, dass durch die Tonaufnahmen jetzt kein Live-Geschäft mehr ist. Und natürlich, dann gab es einen DJ, dann gab es Radio, jetzt mache ich Stream, was auch immer, das verändert die Sachen natürlich. Am Wochenende habe ich auf einer Hochzeit getanzt, da war keine Band, sondern ein DJ. Und das ist natürlich anders als vor 100 Jahren. Aber insgesamt ist natürlich nicht der Bedarf nach der Musik weg, sondern es verteilt sich anders und das ist natürlich, Herausforderungen sind da und die sind natürlich klar für euch, aber wir müssen uns klar machen, dass nicht sozusagen eine Lücke da ist oder jetzt diese Musik keiner mehr haben will. Die Frage ist, wer dann damit Geld generiert und ob wir die andere Art von Verteilung gut finden oder anders justieren wollen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. KI ist einfach ein neuer, und das damit zu tun hat, ein neuer Player in diesem ganzen sich ausdifferenzierenden medialen System.
Jetzt haben wir über Musik gesprochen, auch über Gesang. Ich würde jetzt gerne nochmal mein Partikularinteresse bedienen mit eurer Expertise. Wie ist das mit Stimme? Könnte eine KI sich ein paar Stunden, vielleicht ein paar Wochen Sendung mit Katja Weber anhören, dann meine Tonalität, meine Stimme, aber auch meine Sprachlichkeit nachbilden und irgendwann gibt man der nur noch die DPA-Meldung und die moderiert die dann und klingt wie Icke.
Ja.
Und ist es schon da oder passiert es noch?
Ist es schon da.
Und wird also es eingesetzt oder es ist gibt, es eine gibt, theoretische es
gibt
Möglichkeit?
Zum Beispiel, es gibt einen Podcast, ich glaube, von den TED Audio Community, der komplett moderiert ist von einem KI oder sogar einem deutschen Podcast. Auf jeden Fall ein Podcast, wo die Moderatorin sagt, hier, das ist meine Stimme und ab jetzt wird meine kann ich Stimme das weitermachen. Mhm. Und es ist unglaublich.
Und wird die Moderatorin vergütet dafür, dass sie ihre Stimme hergegeben hat? Also wie wäre da die Urheberrechtsfrage? Habe ich ein Anrecht an dem, was mir sozusagen...
Das ist keine Urheberrechtsfrage, sondern eine Persönlichkeitsrechtsfrage. Ja? Die Streitsachen, die rauskommen, jetzt hatten wir gerade, ich glaube, einen Taylor Swift-Fall oder so, wo das war, das ist gar nicht neu durch KI. Wir hatten einen großen Prozess in den USA schon 1990, da ging es um Bette Midler. Und irgendeine Autofirma, die wollte gerne, sie da hatte gerade einen Hit, sie für die Werbung nutzen und sie sagte, nein, für euch Kapitalisten bitte nicht. Und dann haben sie einen Sound-alike, eine Sängerin, das Einzige, die genau singt wie sie. Das ist damals schon gelaufen. Jetzt hilft die Maschine halt dabei und die kann das schon sehr gut. Aber da geht es natürlich um Verwechslungsfragen und um Persönlichkeitsrechtsfragen. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir im Urheberrecht diskutieren, mit den Werkfragen. Aber können kann das. Die Frage ist eher, und das ist insgesamt ein großes Thema, wer will das denn haben und wann, an welcher Stelle? Deswegen habe ich auch nicht so große Sorgen, dass jetzt wahnsinnig viel, wie auch immer, handgemachte Musik ist, aber menschengemachte Musik jetzt pauschal alles weg ist und wir nur noch KI hören wollen oder KI-Filme sehen wollen oder KI-Bücher lesen wollen, weil einfach an ganz vielen Stellen einfach uns total wichtig ist, wer macht denn was, wo, in welchem Kontext. Ich will wissen, dass da jemand dahinter steht und ganz viele unserer Debatten über Musik und andere Kunst laufen auch so und da gehört das Thema auch rein. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, das ist ein Gimmick, man staunt wie bei vielen KI-Sachen und dann wird sich vielleicht auch ein kleines Marktsegment dafür einbilden. Ausbilden, aber eine riesengroße Sache, dass jetzt ständig die Stimmen von Stars, da würde ich mir nicht so große Sorgen machen.
Mhm. Wobei bei der Verdrängung musst du auch die neuralgischen Punkte sehen, die besonders anfällig sind im Musikbereich, was die ganze Produktionsmusik, Hintergrundmusik angeht, wo man möglicherweise auch Filmmusik gar nicht so sehr, dass jetzt einen Menschen als Projektionsfläche braucht, wenn ich jetzt nicht gerade Hans Zimmer bin, dass man sagt, da ist Musik und die höre ich nämlich wahr und wo die genau herkommt, vielleicht für diejenigen, die den Film gucken, ist egal. Ich hatte auch irgendwann mal gehört, es gibt einen Radiosender, den KI-Radiosender, wo die Moderatoren dann Kai und Aida heißen. Haha. aber es passiert und das Stimmtraining ist, wie du gesagt hast, sind die allgemeinen Persönlichkeitsrechte und das kann da wieder nicht kollektiv entschieden werden oder einfach genommen werden. Das ist verboten, aber du kannst natürlich für dich entscheiden, ich lizenziere meine Stimme persönlich und jeder kann die nutzen und kann KI-Modelle mit trainieren und dann gibt's halt Sprachmodelle mit deiner Stimme oder die Moderation findet ohne dich statt und klingt wie du und du sagst, das passt und vielleicht hast du sogar ein Modell, wo du auch von leben kannst. Das ist echt eine persönliche Einstellung, wie man es persönlich machen möchte, aber Stand heute ist es verboten, einfach zu nehmen und das in die Systeme einzuspielen und dann draußen zu bringen.
Das ist ein super Beispiel dafür, wie sich das ausdifferenzieren wird. Das Thema, was du angeschnitten hast, kann zum Beispiel mir total gut vorstellen, dass ein großer Druckfaktor im Bereich des Synchronsprechen wird. An dieser Stelle, was ein guter Arbeitsmarkt ist, der auch gut bezahlt ist, viele Schauspieler sozusagen als wichtiges Zubrot haben, das ist was, wo ich mir das total gut vorstellen kann, gerade wenn es nicht um die super bekannten Stimmen von Star XY geht, sondern die vielen, die 5, 6 Sätze dann haben da drin. Dasselbe sehen wir im Übersetzungsbereich zum Beispiel, im Coding-Bereich auch, wo die Sachen sehr leistungsstark sind. Und das Hintergrundmusikbereich ist natürlich auch so einer, wo klar ist, da werden Marktsegmente ersetzt werden. Mhm. Und die Größenordnung wissen wir noch nicht. Wir haben Befürchtungen, dass es eher größer ist als weniger. Aber das in diesen Gebieten ist nicht, dass es Madonna ersetzt oder sonst was auf dieser Größenordnung.
Also ich zur Studien, also weil du fragtest oder sagtest, in welcher Größenordnung, es gibt eine Studie von euch, von der GEMA. Danach würden 3 von 4 Musikern und Musikerinnen, ihr habt die Leute gefragt, ihren Lebensunterhalt gefährdet sehen durch KI. KI und Musiker ist die Studie, wenn ihr reinschauen wollt. Und dann wurden auch Branchenexperten befragt, die meinten, dass bis 2028, also quasi übermorgen, durch KI generierte Inhalte 27% der Einnahmen von Musikerinnen und Musikern wegfallen könnten. Gut, habe ich mir gedacht, hätte ich jetzt auch gestaunt, wenn eine Studie der GEMA ergeben hätte, alle sind easy und denken, na läuft und muss mich mir keine Sorgen machen. Lass uns nochmal genauer auf die Jobs gucken. Du hattest vorhin von Gebrauchsmusik gesprochen.
Hintergrundmusik,
ja. Ja, das wäre so wirklich so die klassische Fahrstuhlmucke oder vielleicht auch für Werbespots, die für ein angenehmes Ambiente in der Hotellobby sorgen, sowas. Oder welche Kompositionen meinst du da?
Ja, als erstes eben, das sind aus unserer Sicht eben die besonders anfälligen Sparten, wo am ehesten zu erwarten ist, dass KI-gemachte Musik die von Menschen gemachte Musik ersetzen wird. Und wir haben die Studie, weil du es auch nochmal gesagt hast, wir haben die zusammen mit der französischen GEMA, der SACEM, gemacht und das war eben diese 27% Verlust in 2028. Das war knapp 1 Milliarde Euro, die in dem Fall die SACEM und wir weniger einnehmen und auch weniger ausschütten können. Mhm. Und dann ist natürlich die Verteilung nicht auf alle eben weniger, sondern das ist es genau in den Sparten, wo unsere Mitglieder hauptsächlich, das ist ein großer Markt, ne? Produktionsmusik, Hintergrundmusik, Werbefilmmusik, also auch für Firmen, die die Musik brauchen für ihren Imagefilm, all das droht wegzufallen und dann sind es eben ganz klar bezifferbar Mitglieder, die ein Problem haben, mit dem weiterzumachen, was sie machen, weil kein Geld mehr ausgeschüttet werden kann und das ist dramatisch.
Also, siehst du auch Jobs wie Tontechniker, Tontechnikerinnen gefährdet oder braucht man die dann halt aber eben doch noch, um weiterhin Pro Tools und alle Systeme, die da kommen oder sich auch miteinander verschränken, bedienen zu können? Also sind sozusagen auch die Techniker-Crew, ist die auch gefährdet? Ist jetzt für euch interessant? Bitte aufpassen da hinten in der Ecke.
Bis ein gewisser Punkt nicht so wie jetzt auch von Michael gesprochen ist, weil teilweise eine große Arbeit davon ist auch physisch, also da muss auch mit Maschinen und so weiter, aber es gibt schon Sachen, die Programmen, die sehr gut mastering können und so weiter, also es gibt schon einen Teil, aber glaube ich nicht so sehr, aber ich würde gerne auf den Punkt von Michael gehen, weil das ist meine Welt, wo ich auch gewachsen 15 Jahren gearbeitet habe und das finde ich sonst sehr, sehr dramatisch. Vor allem muss man auch sich dazu sagen, dass es gibt Leute, die davon leben, um ihre eigene Kunst zu machen, die dann quasi vielleicht irgendwann funktioniert. Aber wenn diese Bein nicht steht, weil alles, muss man einfach ganz klar sagen, die Firmen werden sagen, so billig wie möglich. Und irgendwann will man in ein Editionsprogramm so sagen, hier, Brendan, rip, fertig. Und das war's. Und hätte das vor 10 Jahren passiert, wären wir als Klingklang nicht hier. Mhm. Weil wir haben auch davon gelebt und davon unsere anderen Sparten irgendwie finanziert, bis das irgendwie richtig funktioniert hat. Aber diese ganzen Werbung für Marken und diesen ganzen Marketing, diese ganzen Hintergrundmusik, der extrem viele Leute da mitmachen, das wird von KI ersetzt und die werden richtig leiden, glaube ich.
Ich würde gerne wissen, weil mit Schrecken sehe ich, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, ob ihr Fragen habt. Dann solltet ihr die so langsam vorbringen, weil nach 20 Uhr wäre schlecht. Gibt es Fragen von euch? Bitte schön. Es gibt, glaube ich, auch ein Saalmikro, oder funktioniert das so? Ja, okay.
Hallo. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich stelle mir so ein bisschen die Qualitätsfrage.
Ich hoffe, es war kein Vortrag, sondern ein Gespräch.
Oder die spannende Diskussion. Okay. Ich stelle mir so ein bisschen die Qualitätsfrage und ich sehe das... Ich kenne mich in dem Musikbereich nicht so aus, aber in dem Bildbereich sehe ich es ganz stark, KI-generierte Bilder, die ja in dieser Endlosschleife, also die Quantität steigt, die Qualität nimmt ab und die KI wird natürlich auch, trainiert sich ja irgendwann selber. Also diese ganzen Bilder, die auf den Markt kommen, trainieren ja wieder neue KIs, die wieder Bilder generieren. Würde ja bei der Musik höchstwahrscheinlich genauso sein. Deswegen die Frage, ist es nicht dann auch irgendwann so, dass es einfach einen qualitativen Einbruch geben wird und dadurch die Menschen wieder stärker in den Fokus rücken, automatisch.
Ist das eine Frage an Michael, weil du so nach da guckst, oder?
An alle.
Okay.
Ja.
Also, wenn ich anfangen soll? Also, ich glaube, wir sind noch nicht da, aber wir sind sehr, sehr nah, um keine Qualitätsunterschied zwischen menschlich und KI zu haben. Das wird irgendwann überhaupt für die Zuhörer keine Unterschiede geben. Und die Systeme werden schlauer und wir werden auch damit wachsen und ich glaube schon, dass wir werden lernen und es wird immer ein Rollercoaster sein, aber am Endeffekt wird es schon ein System geben, wo ich sagen kann, dass ich kann nicht unterscheiden.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, stellst du dir so ein System vor, das sozusagen immer schmaler wird, also dieser Korridor an Klang, Kunst oder Schöpfung, wenn der sich immer nur sozusagen selbst befruchtet, dann wird der Pool immer kleiner. Also da kommt dann nicht von oben schräg rechts und unten links irgendwas Unerwartetes mit Schöpferkraft rein. Hier die Hand Gottes, die dann so wie in der Renaissance runterkommt und da den Genius
reinlegt. Ich glaube, es gibt schon eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es alles so ein kleines bisschen so ohne Kanten und so einfach richtig flach wird. Aber ich glaube auch, dass die Systeme entwickelt werden, wo jeder Composer wird mit einer bestimmten KI arbeiten können, um den mit Sachen futtern können, der ein bisschen anders wird. Und dann, das wird schon sich entwickeln, so dass dass wir weiter sehr kreativ damit arbeiten können.
Ich würde gern, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, sorry, ich lasse jetzt die beiden anderen doch nicht mehr auf deine Frage antworten, aber versuch die nochmal weiterzutreiben. Was macht das denn, wenn wir uns in diese Welt, die ja nah ist, die im Grunde da ist, reindenken? Was macht das mit Fankultur? Was macht das mit Live-Konzerten, mit Sachen, mit denen ich gern so meine freien Abende verbringe?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, das ist die größte Hoffnung zum Thema KI und Musik. Wenn ich bei uns im Keller, da liegen ja Millionen an Musik und Büchern und Zeitungen, und das ist natürlich ein dunkler Kontinent. Das ist über Metadaten erschlossen, dass ich es wiederfinde, aber letztlich weiß keiner, was da kulturell drinsteckt. Ne? Mhm. Und das, wenn aus dem ganzen KI drin am Schluss Tools reinkommen, die mir helfen, in dieser riesigen Wüste von Musik, die schon da ist, Sachen zu finden, die mich überraschen und begeistern, dann wäre ich begeistert. Da wären wir schon einen großen Schritt weiter. Mhm. Weil natürlich kann die KI jetzt 70.000 Songs produzieren, aber die brauchen wir nicht. Wir haben einfach schon unfassbar viel Musik. Wir haben nur sehr wenig Wissen darüber, was da ist, und sehr wenig Musik ist präsent in dem, wie wir Musikkultur wahrnehmen. Und da finde ich tatsächlich eher die spannende Entwicklung für KI als ein Gebiet.
Ja, aber das trotzdem, wie stellst du dir das in der Performance vor, in der Darbietung?
Naja, wir können schon alles machen bis Avatar, das findet statt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Flächentrend, der stattfindet. Der Song, der performt wird, ob jetzt mein Freund Ingo den geschrieben hat oder die KI, weiß das Publikum nicht. In vielen Stellen wird es egal sein, an anderen wird es total wichtig sein, weil mir wichtig ist, dass der Künstler sein eigenes Material spielt. Ob es dann ein bisschen mit KI ist oder nicht oder sonst wie, wird wahrscheinlich dann keine große Rolle spielen, außer bei irgendwelchen, keine Ahnung, Bio-Bewegungen, die dann sagen, wir haben alles handgemacht. Das wird sich ausdifferenzieren an der Stelle. Ich habe da keine großen Sorgen, dass das ein Problem sein wird.
Also ich hoffe mal, dass niemand gerne zwei Computer beim Tennisspielen angucken möchte. Also diese menschliche Komponente, wo man auch emotional relaten kann, ist extrem wichtig, und das ist auch ein schöner Aufhänger für meinen Fanboy-Moment. Wir waren, Philippe und ich, letztes Jahr bei einer KI-Konferenz, und da hast du ja auch von deinen Arbeiten was vorgestellt, was ich super inspirierend, super spannend fand, und haben wir geguckt, okay, wie finde ich das, was macht das mit mir, und war zu dem Ergebnis gekommen, ich fand es richtig cool, weil ich dich cool finde und weil ich dich als Repräsentanz für diese Kunst toll finde. Und was jetzt die Maschinen gemacht haben, das ist Mittel zum Zweck, aber dieser menschliche Faktor als Projektionsfläche, der bleibt uns hoffentlich erhalten, und der ist dann auch ganz klar relevant für Live-Konzerte. Will ich jetzt, klar, die ABBA-Show ist spannend und das nimmt man auch mit, aber ich möchte schon echte Menschen auf der Bühne sehen, die Musik machen.
Okay, wir haben jetzt eigentlich noch einen Riesenkontinent, nämlich die Frage, und was macht die Musikindustrie? Da könnt ihr auf dem Nachhauseweg drüber nachdenken, weil wir kommen nicht mehr dazu. Zum Schluss würde ich euch gern fragen, ob ihr uns mal Empfehlungen geben könnt für die Schule des Hörens. Du hast ja gerade angesprochen, Frederik, was alles in der Bibliothek ganz unten liegt und kein Mensch, also verschlagwortet ist es, aber wie es klingt, man weiß es nicht. Das Problem ist ja, die KI verschafft uns ja nicht zwingend mehr Zeit, das, was dann vielleicht an mehr produziert wird, auch zu konsumieren und wahrzunehmen. Jetzt würde ich von euch allen gern einfach Hörempfehlungen bekommen. Was sollten wir uns anhören? Also welches Musikstück, welchen Gesang, wo sollten wir mal hinhören? Völlig wurscht, von wem das oder von welchem System das auf welche Weise generiert worden ist. Wo würdet ihr sagen, da gehen euch die Ohren auf?
KI-Musik meinst du?
Nee, ist mir völlig wurscht. Ihr könnt Kammermusik, von Kammermusik, barocken Gesängen bis Butterbrot, ist mir völlig Wumpe. Irgendwas, wo ihr sagen würdet, hört euch das mal an und achtet auf das und das.
Ich kann vielleicht mal anfangen. Ich habe für dieses Jazzbuchprojekt, das du am Anfang erwähnt hast, alles zusammengetragen, was 59 in den USA veröffentlicht wurde und es tatsächlich angehört. Ihr findet bei Spotify eine Playlist mit 159 Stücken zum Einhören in 59 unter dem Titel Das kostet euch so einen Tag. Das ist unfassbar geiles Zeug, handgemachte Musik, super cool. Ich habe so viel entdeckt. Das macht einfach richtig Spaß, wenn man Lust auf Jazz hat.
Okay, das ist jetzt auch nicht gerade praktikabel für meinen Heimweg, was du gerade geschildert hast. Würdest du dich vielleicht dazu hinreißen lassen, einen Musiker oder ein Stück zu benennen und dann auch nochmal mein Gehör zu lenken und zu sagen, achte auf die Zimbel?
Ja, ihr könnt den Klassiker nehmen aus dem Jahr, Kind of Blue, und einfach mal drauf achten, was Bill Evans macht, der Pianist.
Mhm, okay, vielen Dank. In dieser Konkretion und auch Handlungsanleitung wünsche ich mir das auch von euch.
Okay, wir hatten Zeit zum Nachdenken, vielen Dank. Dann würde ich die Unplugged-Version Big Love von Fleetwood Mac von Lindsay Buckingham live performt vorschlagen. Gitarre, ein Genuss, das Lied sowieso.
Mhm. Jetzt hängt es an dir.
Also ich würde ein bisschen anders denken, glaube ich, und würde euch empfehlen, durch einen Tag durch Berlin einfach mit offenen Ohren zu laufen und hören von dem elektrischen Auto, die designt worden ist, zu den Pieps von den U-Bahn, zu den Anlagen, zu der Werbung, die kommt. Da ist, hier steht auf jeden Fall Menschen, die das bis zum letzten Note Design hat und das merken, was man sich selbst macht und wie viele Leute da hinten stehen in den Soundtrack eures Tages.
The Soundscape der Stadt. Vielen Dank euch dreien für die Hörempfehlung und für das Gespräch zuvor. Euch vielen Dank für die zahlreichen Fragen, naja, fürs Mitdenken, fürs Kommen und für euer Interesse. Und ich hoffe, ihr folgt diesen Empfehlungen. Klingt interessant, auch gerade in dieser Mischung, finde ich, die ihr hier entwickelt habt. Wir sehen uns wieder, so hoffe ich, am 30. Oktober, also wie immer letzter Mittwoch des Monats. Bitte hier einfinden. Thema ist noch nicht klar, ist noch nicht bekannt. Wendet euch an diesen Mann im Sofa. Der hat schon erste Ideen, nimmt aber vielleicht auch weitere von euch entgegen. Dankeschön. Macht's gut. Dankeschön.
Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Videokonserve.